das sind keine Schwarz- und Weiß-Befunde. Die sagen einem nicht, was man isst oder was man nicht isst. Sie sagen einem, wo habe ich ein gewisses erhöhtes Risiko oder erniedrigtes Risiko.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Wie hoch ist mein Risiko für Sub- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Wie anfällig bin ich für Infekte oder für Stress? Wie tickt mein Stoffwechsel und welche Medikamente brauche ich wirklich? Das alles und noch viel, viel mehr verraten Gentests. Aber brauchen wir die wirklich? Ich habe einen Gentest gemacht und lasse mir meine Befunde nun auswerten. Vom Internisten und Genetikexperten Dr. Stefan Wöhrer. Hallo und herzlich willkommen zu einer extrem spannenden Folge über personalisierte Medizin. One size fits all, das gilt nicht mehr. Jeder Mensch braucht eine spezielle Ernährung, eine eigene Art, sich zu bewegen und im Krankheitsfall spezielle Medikamente. Ich habe einen Gentest gemacht und Sie werden in der kommenden Stunde buchstäblich alles über mich erfahren. Aber, und davon bin ich überzeugt, auch ganz viel für sich selbst mitnehmen können aus dieser Episode. Und wir starten auch gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Viele von Ihnen wissen sicher schon, dass ich ein großer Fan der pflanzlichen Drinks von Joya bin. Und heute darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes vorstellen. Die neuen Joya Pur Drinks mit nur 3 natürlichen Zutaten. Ganz nach dem Motto, purer Genuss braucht nicht viel, werden die Joya Pur Drinks aus Wasser, Hafer oder Mandel, je nach Sorte, und einer Prise Salz hergestellt. Ich habe die neuen Drinks selbst schon probiert und bin ganz begeistert davon, wie gut sie schmecken. Das gute Gefühl, genau zu wissen, dass hier nur 3 natürliche Zutaten verarbeitet sind, macht den Genuss dann perfekt. Deshalb kann ich Ihnen nur ans Herz legen, die neuen Joya Pur Drinks in den Sorten Mandel und Hafer ebenfalls zu probieren. Und wir widmen uns nun einem Thema, das gerade die moderne Medizin revolutioniert. Und dafür könnte ich mir keinen besseren und kompetenteren Gesprächspartner vorstellen als Dozent Dr. Stefan Wöhrer.
Hallo.
Hallo und ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Wöhrer, Stefan, du bist Hämatologe, Onkologe und Internist mit Schwerpunkt auf Stoffwechselerkrankungen, Sportmedizin und Genetik. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. 2015 hast du Permedio gegründet, ein Zentrum für personalisierte Medizin. Was macht's ihr dort eigentlich?
Grundsätzlich ist Permedio eine Ordination, wo wir auch Patienten sehen. Das heißt, wir betreuen internistische Patienten. Und 2015, was da neu gekommen ist, wir haben ein Labor gegründet für genetische Diagnostik. Das ist am Anfang noch aus dem Bereich der Onkologie gekommen, also der Krebsheilkunde. Ich bin ein Onkologe und zwar im Bereich der personalisierten Onkologie. Und aus diesem Gebiet hat sich dann im Laufe der Jahre, habe ich gesehen, dass da so viel mehr drinnen steckt von diesen Untersuchungen, dass nicht nur die Onkologie betrifft, sondern auch die praktisch alle Medikamente, die man einnimmt, wie man sich ernährt, wie man Sport betreibt und so weiter. Das heißt, wir haben dieses Feld der personalisierten Medizin damals 2015 immer weiter aufgemacht und erweitert.
Also du bist eigentlich in die Prävention gegangen, stark, und ihr bietet eben auch Gentests an.
Ja.
Vielleicht erklär uns mal, so wie man es einem Laien erklärt, was genau ist das, wer braucht das überhaupt und was kann ich damit anfangen?
Okay, also da es ist eine relativ komplexe Frage, die du da gestellt hast, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Warum ist es nicht einfach zu beantworten? Weil genetische Tests sehr oft von Laien in eine Kategorie geworfen werden.
Mhm.
Vielleicht was ganz wichtig zu unterscheiden ist, es gibt genetische Tests, mit denen man Erkrankungen diagnostiziert. Das heißt, wenn es eine genetische Veränderung gibt, spricht man dann von einer Mutation, die immer krankhaft ist, ja, und die in den meisten Fällen oder in vielen Fällen zu einer bestimmten Erkrankung führt. Zum Beispiel die zystische Fibrose als Lungenerkrankung oder dieses BRCA1, BRCA2 beim vererblichen Brust- und Eierstockkrebs.
Das ist Stichwort Angelina Jolie,
Angelina Jolie, korrekt.
Da habe ich so das erste Mal das Wort Gentest wahrgenommen. Ja. Die hat sich ja vorsorglich dann beide Brüste entfernen
Ganz
lassen.
Genau, richtig.
Und ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, aber das ist ja 10 Jahre her.
Ja.
Und ich nehme an, seitdem hat sich auf dem Gebiet auch wahnsinnig viel getan. Und vielleicht, dass du auch diese Frage gleich mit beantwortest, sind jetzt Gentests irgendwie so in der breiten Bevölkerung schon angekommen oder das, was da angeboten wird? Oder ist es immer noch eher für eine sehr schmale Gruppe, für besonders Gesundheitsinteressierte und die halt auch das nötige Kleingeld haben, weil billig sind sie ja auch nicht. Aber vielleicht führ noch mal aus, also wir haben diese einen Gentests, genau.
Ja. Mhm. Also vielleicht noch mal zurückkommen, das sind die diagnostischen Tests.
Ja. Ja.
Und dann gibt es die Tests, wo man sich sogenannte SNPs oder SNPs anschaut. Ja. Das ist Single Nucleotide Polymorphismus und da beruht praktisch unsere, wir sagen dazu Varianz. Das heißt, ob du blonde Haare hast, braune Haare, blaue Augen, braune Augen, wie groß du bist, wie schwer du bist, deine intellektuellen Fähigkeiten, ob du depressiv bist und so weiter. Das ist sehr, sehr viele Dinge, also was unseren Charakter, unsere Persönlichkeit ausmacht, ohne dass wir sagen, das ist krankhaft. Ja, das sind eben die SNP-Analysen. Ja.
Wäre das das, was wir so generell als Lifestyle-Analysen bezeichnen auch?
Es ist, ja, das ist korrekt. Das sind eher die Lifestyle-Analysen. Und es gibt so ein bisschen eine Grauzone, wo die Lifestyle-Analysen Richtung Medizin gehen, nämlich die Risikofaktoren für bestimmte Volkskrankheiten. Denn diese genetischen Erkrankungen, die sind ja relativ selten, Gott sei Dank. Die sind ganz, ganz selten.
Der Brustkrebs jetzt bei der Angelina Jolie.
Ja, dieser vererbliche Brustkrebs. Ja. Ja. Während halt der Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist. Das heißt, das ist nicht nur diese BRCA1, BRCA2 Veränderung, das ist nur ein Teil, aber man sieht sehr oft, das geht schon ein bisschen in der Familie, da ist irgendwie die Mutter betroffen, die Großmutter und so weiter. Und das sind einfach mehrere Gene, die da eine Rolle spielen. Mhm. Manche wirken sich positiv aus, manche wirken sich negativ aus. Wir sprechen von einem polygenetischen Risikofaktoren. Das heißt, viele Gene spielen da eine Rolle. Die kommen wesentlich häufiger vor als diese Mutationen, ja, sind auch schwächer ausgeprägt, was das Durchschlagen der Krankheit betrifft. Das heißt, da geht es hier um Risikoberechnungen, um Wahrscheinlichkeit, höheres oder niedriges Risiko. Mhm. Also das muss man unterscheiden. Mhm. Diagnostische Tests und sogenannte, du hast es richtig gesagt, Lifestyle-Tests oder polygenetische Risikofaktoren, da ist ein großer Unterschied. Mhm. Ja. Und auf deine zweite Frage zurückzukommen, ist es jetzt schon in der breiten Masse angekommen? Immer mehr. Warum? Weil einfach die Kosten so niedrig geworden sind, nämlich die Genomanalyse durchzuführen. Mhm. Also vor 10 Jahren hat so eine Genomanalyse noch praktisch 1 Million Euro gekostet.
Glaube ich.
Und jetzt sind wir unten Laborkosten von circa 400 Euro, ja, nämlich die gesamte Genomanalyse. Und was jetzt on top auf den kommt, ja, wir haben jetzt die Gene und jetzt müssen wir aus diesen vielen Genen, genetischen Daten einen Sinn extrahieren.
Wir müssen sie lesen können.
Wir müssen sie lesen können. Und das sind wie Schablonen, die man da drüber legt, über Hieroglyphen, und die uns dabei helfen, das zu dechiffrieren. Und da sind halt diese Schablonen, wenn man so will, oder in Wirklichkeit sind es Algorithmen, ja, die werden entwickelt von Universitäten, Forschern auf der ganzen Welt. Die kann man einkaufen. Und Dinge, die meines Erachtens nach Sinn machen, die kaufen wir ein, diese Schablonen, diesen Algorithmen, und legen die über die genetischen Daten drüber, um eine bestimmte, konkrete Information extrahieren zu können.
Mhm. Sehr spannend. Weil du jetzt kurz die Kosten auch angesprochen hast, um die 400 Euro, da habe ich aber die Auswertung noch nicht dabei.
Bei 400 Euro, das ist sozusagen die Genomanalyse plus meistens eine Schablone, das heißt ein bestimmter Test, sei das jetzt der Medikamente-Check, sei das jetzt ein Lifestyle-Report oder seien es die polygenetischen Risikofaktoren, da gibt es unterschiedliche Produkte. Mhm. Es ist immer ein Produkt dabei und man kann das dann upgraden. Das Upgrade ist wesentlich günstiger, weil wir den Gentest schon gemacht haben, das sind die Initialkosten, die Daten sind da, auf die kann man immer zugreifen, die verändern sich auch nicht. Aber es kommen immer wieder neue Schablonen raus.
Also Upgrade auf zum Beispiel Hautgesundheit, Knochen, Korrekt. Nieren. Also ich kann da alles mich durchchecken lassen. Ich frage deshalb so genau, weil wir für unsere Balance-Hörerinnen und Hörer eine tolle Aktion haben. Ich verlinke das dann in den Shownotes. Es gibt nämlich von Permedio einen Rabatt. Wenn Sie den Gentest machen wollen, schauen Sie sich das an in den Shownotes. Eine wirklich tolle Aktion. Vielen Dank auch dafür. Gerne. Danke auch dafür, dass ich eine Lifestyle-Analyse und den polygenetischen Risikobericht machen durfte. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt austesten lassen. Ich muss sagen, ich hatte ein mulmiges Gefühl dabei. Wäre es da auch möglich gewesen, also es ist zum Glück jetzt nichts gewesen, wo ich gesagt habe, okay, da schreckt es mich jetzt total, aber wäre es auch möglich gewesen, dass man da im Zuge einer solchen Tests, ich glaube, man kreuzt das auch an, auf etwas stoßt, wo du sagst, ich habe eine unheilbare Krankheit, für die es auch noch keine Therapie gibt. Mhm. Hätte mir auch passieren können, oder? Dieses Risiko gehe ich mit ein.
Grundsätzlich ja, ja. Das ist richtig. Also man kann bei dem Einverständniserklärung das auswählen, genau. Wenn man durch Zufall über etwas stolpert, ja. Mhm. Und das wäre jetzt eine unheilbare Krankheit, wo es keine Medikamente dagegen gibt, kann ich sagen, ich will das eigentlich gar nicht wissen.
Ja.
Oder ich kann aussuchen, wenn man über etwas stolpert, das man vielleicht gut heilen kann, bitte teilen Sie mir das mit, dann kann man das auch ankreuzen. Oder man kann auch nur ankreuzen, ich will nur das wissen, wonach ich gefragt habe, was halt sehr oft angekreuzt wird, um nicht schlafende Hunde zu wecken.
Wie gesagt, ich bin das Risiko eingegangen und gerade so ich als Hypochonder, ich hatte schon, also ich war schon nervös. An sich muss ich sagen, es ist keine Hexerei. Ich glaube, du hast uns so ein Kit mitgebracht. Also man macht einfach, vielleicht können wir das kurz zeigen auch. Magst du? Ja, bitte. Ich darf mich nicht vorbeugen, sonst ist mein Mikro weg. genau. Also, das ist das Testkit. Man macht eine Speichelprobe. Genau.
Ich zeige dir das, wie das geht. Das kann man grundsätzlich mit einer Blutabnahme machen.
Beim Arzt?
Beim Arzt, ja. Oder mit einer Speichelprobe.
Das habe ich gemacht, ja. Genau.
Also das ist ein Trichter dabei, den schraubt man hier drauf.
Mich hat es ein bisschen an die Gefäß. Corona-Tests erinnert.
Ja, genau. Ganz genau. Schraubt man hier drauf. So. Und dann spuckt man rein, da gibt es eine Markierung zwischen 2 Milliliter und 4 Milliliter. Also wir bräuchten 4 Milliliter Speichel davon.
Also ich habe so circa 2 Minuten lang gespuckt, ja, bis das wohl war.
Braucht ein bisschen, ja.
Genau.
So ist es. Mhm. Wenn man fertig ist, wird das verschraubt.
Und dann schickt man es eigentlich an euer Zentrum.
Genau, und dann ist ein Kuvert dabei. Mhm. Da kommt das hinein, mitsamt dieser Einverständniserklärung wird es die Post geworfen und das kommt dann zu uns nach Neunkirchen, wo es analysiert wird.
Genau. Und wie genau wird das dann, oder was macht sie da genau damit? Kann man das für Laien so erklären, was passiert da mit meiner Speichelprobe?
Ja, grundsätzlich schon. Also wir extrahieren die DNA aus dieser Speichelprobe und da muss ich gleich dazu sagen, ab und zu funktioniert das nicht, vor allem wenn man die Anleitung nicht durchgelesen hat, nämlich wenn man sich vorher die Zähne geputzt hat oder einen Kaugummi gegessen hat oder Zigaretten geraucht hat. Das kennen wir vielleicht auch schon von den Corona-Tests.
Steht aber an sich drinnen.
Steht drinnen. Ja. Nicht jeder liest das durch. Mhm. Manche denken sich, ich will nicht, dass die Spucke verfärbt ist. Wir wollen eigentlich idealerweise es nach dem Aufstehen kurz den Mund mit Wasser ausspülen und dann hineinspucken, bis auf 4 Milliliter füllen.
Und erstaunlicherweise, ich glaube schon 10 Tage später, kommen die ersten Reports. Also ich habe ja diese Lifestyle-Analysen gemacht und den Risikotest. Wir schauen uns das dann auch noch genauer an. Genau, bleiben wir vielleicht einmal bei den Lifestyle-Analysen. Also welche Parameter man da alle testen kann. Also ich habe Herzgesundheit, ob ich gut schlafe, welche Ernährungsweise optimal für mich ist, ja, ob ich gut Muskeln aufbauen kann, bis hin zur Frage, welcher Persönlichkeitstyp bin ich. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich in vielen tatsächlich ertappt gefühlt. Mhm. Nämlich, was ich nicht mehr so am Radar hatte. Also Beispiel jetzt, ich war erstaunt, dass ich an sich ein guter Schläfer bin. Mhm. Weil aufgrund, sage ich jetzt einmal, doch eines erhöhten Stresslevels habe ich das Gefühl, ich schlafe eigentlich nicht gut. Mhm. Ja, bin oft unterbrochen im Schlaf. Ja, und ich wäre eigentlich ein Langschläfer. Also ich lebe da eigentlich komplett gegen meinen Rhythmus. Mhm. Ja. Mhm. Ideal wäre für mich lang schlafen und zwischendurch die Powernaps. Und das Lustige ist, als Kind war das so. Also ich wirklich bis, wenn ich konnte in den Ferien, bin ich vor 10, 11 nicht aufgestanden, vielleicht sogar dazwischen ein Powernap, war dafür in der Nacht lang aktiv. Mhm, ja. Jetzt ist es so, dass ich meistens um 5 oder 6 aufstehe. Ja. Mhm. Und das heißt, da lebt man ja eigentlich gegen das, was genetisch vorprogrammiert ist.
Richtig. Du hast einen ganz einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Gene sind immer nur ein Teil der Gleichung. Es ist natürlich auch der Lebensstil der andere große Teil, mhm, der dann zur Ausprägung von bestimmten Risiken oder Krankheiten führt. Das heißt, so wie in deinem Beispiel, du bist zwar genetisch ein guter Schläfer, aber durch deinen Lifestyle, vielleicht stressigen Lifestyle, schlafst du halt schlecht. Ja? Mhm. Also diese Befunde, das sind keine Schwarz- und Weiß-Befunde. Die sagen einem nicht, was man isst oder was man nicht isst. Sie sagen einem, wo habe ich ein gewisses erhöhtes Risiko oder erniedrigtes Risiko.
Beziehungsweise wie tick ich?
Oder wie du tickst, genau. Genau. Also es ist ja dieser alte Spruch vom Apollo-Tempel, Knotis Auton, ja, erkenne dich selbst. Ja, ein Spruch, der sich durch viele tausende Jahre erhalten hat, der auch nach wie vor extrem wichtig ist, um ein glückliches Leben führen zu können. Mhm. Das heißt, man muss sich selbst einschätzen, man muss viel reflektieren, wie tick ich, und da helfen diese Tests schon ein bisschen.
Genau, ich bleibe noch bei den Lifestyle-Analysen. Ich hatte wirklich einiges an Aha-Erlebnissen, zum Beispiel auch, dass ich an sich Koffein gut vertrage und dass das meinen Schlaf nicht stört. Mhm. Jetzt war ich aber immer der Typ, eben aufgrund meines eher schlechten Schlafs, dass ich mir gedacht habe, so, ab Nachmittag oder ab 16 Uhr trinke ich das nicht mehr. Lustigerweise, seit ich das weiß, trinke ich Kaffee auch nachher, das tut mir wirklich nichts. Ah, also super. Ich habe zumindest das Gefühl so, ja, das sind schon erstaunliche Aha-Erlebnisse. Und dann ist es natürlich so, dass man sich über manches freut, also zum Beispiel, dass ich habe mich sehr gefreut, dass ich sehr gut Muskelmasse aufbaue, oder auch für Ausdauertraining sehr gut geeignet, ja, bin. Andere Sachen freuen einen weniger. Zum Beispiel, was ist mir da in Erinnerung geblieben? Genau, also dass ich zum Beispiel ein erhöhtes, wirklich stark erhöhtes Risiko für Erdnussallergie habe. Und das wäre mir aber noch nie aufgefallen.
Ja, das ist ganz wichtig, dass du auch sowas erwähnst. Mhm. Allergien generell sind auch sehr von der Umwelt abhängig. Mhm. Das heißt, du hast eine Veranlagung für eine Erdnussallergie, aber durch deine Kindheit wahrscheinlich eine, mit denen du sehr viel in Kontakt gekommen bist, mit unterschiedlichen Mikroben, mit Erdnüssen, mhm, und so weiter, konnte sich diese Allergie nicht durchsetzen. Ja? Das heißt, du hast vielleicht keine. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass du da jetzt kühlen Kopf bewahrst und den jetzt sagst, um Gottes willen, ich habe eine Erdnussallergie, darf jetzt keine Erdnüsse mehr essen. Mhm. Ja, das heißt das nicht. Ja. Mhm. Darum, wenn die Leute zu mir in die Ordination kommen und danach fragen und sagen, das soll jetzt keine Erdnüsse, nein, bitte alles weiter essen. Ja. Also ich frage normalerweise immer, wo drückt der Schuh? Wo ist das Problem? Ja, wo denken Sie, dass Sie irgendwie Schwächen haben? Und dann schauen wir uns die genetischen Tests an. Niemals umgekehrt. Ja. Es kommen ja so viele Informationen raus, dass man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und wenn man dann nur auf das Negative schaut, also auf die roten Sternchen, Erdnussallergie oder was weiß ich, was es da alles gibt, ja, dann kommt man gar nicht zu dem, was eigentlich für einen relevant ist. Mhm. Ja. Wenn du zu mir kommst und sagst, du Stefan, mein Problem ist der Schlaf, ich kann nicht durchschlafen, mhm, und das macht mich ganz fertig, dann schauen wir uns den Schlaf an. Da würde ich in deinem Fall sehen, schau her, Christine, von genetischer Seite bist du super ausgestattet. Ja. Es ist in erster Linie der Lifestyle und daran müssen wir arbeiten.
Verstehe, ja, das ist eine gute Erklärung, weil es ist wirklich, das muss ich sagen, du hast gesagt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es ist eine unglaubliche Fülle an verschiedenen Auswertungen und Daten, die erschlägt einen tatsächlich am Anfang fast. Und manchmal ist man schon ein bisschen auch erschreckt sich, wenn da viel rot ist. Also zum Beispiel bei mir auch bei den Gelenken, also erhöhtes Risiko für Knieerkrankungen, für Hüftarthrose. Also da habe ich schon geschluckt, weil ich auch in der Richtung nicht Beschwerden haben, also nicht habe, ja. Aber vielleicht, also oder was mich auch geschreckt hat, ich habe, und das wäre ich noch nie drauf gekommen, dass das überhaupt irgendwie ein Thema ist, ein erhöhtes Risiko für ADHS. Jetzt bin ich aber auch schon als Kind da eher der ruhige Typ gewesen, also eher die gerne liest, ja, die, also das ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das nennt man also dieses Zappel-Philipp-Syndrom, das hätte ich an mir gar nie gesehen.
Ja.
Was ist, wenn da sowas rauskommt, hat man da trotzdem die Veranlagung dazu oder kann es sein, eben das, warum quasi schlägt manches durch und manches nicht?
Eben wie deine Kindheit war. Also ADHS, muss man sagen, ist tatsächlich sehr stark genetisch determiniert. Das heißt, es hängt sehr viel von den Genen ab. Ich glaube, die Studien sagen so bis zu 80%. Ja. Das heißt, wenn du ein genetisch erhöhtes Risiko hast, hast du 80% spielen deine Gene eine Rolle. Aber es sind 20% da, wenn du eine schöne Kindheit gehabt hast, wo eigentlich alles gut gegangen ist, du hast gesagt, dass du dich zurückziehen können, lesen, dann kommt das nicht zum Ausbruch. Ja. Und bei Erwachsenen brauchst du sowieso keine Angst haben. Das betrifft, würde eher die Kinder betreffen und das sieht man immer wieder, dass je nachdem, was einem im Leben widerfährt, kann das in komplett 180 Grad unterschiedliche Richtungen gehen. Da gibt es vielleicht ein Beispiel, das ich immer bringe, ganz kurz nur das sogenannte Kriegergen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Nein. Ganz interessante Geschichte, das so veranschaulicht, was ist Lebensstil, was ist Genetik. Da geht es darum, dass man sich die Genetik von Schwerverbrechern angesehen hat und hat ein Gen entdeckt, die 100% aller Schwerverbrecher haben. Man dachte damals, man hat jetzt was gefunden, wo man Schwerverbrecher diagnostizieren kann. Krieger-Gen oder Warrior-Gen ist es nach wie vor. Und hat dann die gesamte Bevölkerung getestet. Und dann ist man draufgekommen, dass 30% der Bevölkerung dieses Gen hat. Ja, also ganz schön viel. Und jetzt hat man was Interessantes gemacht. Man hat sich die angeschaut, die dieses Gen haben, dieses Warrior-Gen, wie sich ihr Leben entwickelt hat. Und dabei hat man festgestellt, wenn die eine gute Kindheit hatten, eine normale Kindheit, eine geschützte, geborgene Kindheit, dann sind es zu sehr fürsorglichen Menschen geworden, obwohl sie dieses Kriegergen hatte. Also fürsorglicher als Menschen ohne diesen genetischen Veränderungen.
Finde ich sehr spannend, führt mich aber jetzt trotzdem zu einer fast, ja, ich möchte sagen, ethischen Frage. Können solche Tests möglicherweise auch zu einer Diskriminierung führen? Du hast jetzt gerade gesagt, Richtung Schwerverbrecher, sowohl jetzt zum Beispiel bei Versicherungen oder auch bei Arbeitgebern. Ist das nicht auch gefährlich?
In gewisser Weise schon. Also da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. Denn Versicherer in Österreich dürfen diese Informationen nicht erfahren und sie dürfen auch sie nicht nutzen. Also wir haben ein Gentechnikgesetz, da steht, das ist ganz klar verankert. Das ist anders in anderen Ländern, Amerika zum Beispiel. Also wenn da eine Versicherung bestimmte Informationen sieht, dann kann schon so eine Diskriminierung kommen und sagen, wir schmeißen sie aus unserer Versicherung raus. Also diese Horrorszenarien, die gibt es Gott sei Dank nicht in Österreich. Wie gesagt, es ist gesetzlich geregelt. Meine Erfahrung mit den Versicherern ist tatsächlich so, die scheuen diese Tests wie der Teufel das Weihwasser. Das heißt, sie sehen zwar das Positive, wollen das Positive für Menschen rausholen, wollen aber die Ergebnisse nicht wissen und machen ganz sicher, dass sie das nicht in ihre Hände bekommen.
Also, ich kann mir auch sicher sein, wenn ich so einen Test mache, dass das nicht in falsche Hände kommt, also dass niemand Zugriff auf meine genetischen Daten hat.
Sicherheit ist relativ, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns natürlich Mühe gegeben, dass das nach dem Datenschutzverordnung, nach den höchsten Standards abläuft. Das ist bei uns in Neunkirchen auf einem eigenen Server gespeichert. In Europa bleiben die Daten. Diese Algorithmen, die wir verwenden, die sind verschlüsselt. Das heißt, mit hoher oder höchster Wahrscheinlichkeit können diese Daten nicht in falsche Hände gelangen. Mhm. Aber ganz ehrlich, das muss ich auch immer dazu sagen, alles, was im Internet ist, ist nicht zu 100% sicher. Und das trifft das Online-Banking zu, bis zu jeglichen medizinischen Befund. Wenn ich das, rufen sicher meine Labortests ab und so weiter. Wenn ich das überhaupt nicht haben will, dann darf ich kein Online-Banking haben. Ich darf das Internet nicht nutzen und ich darf kein Mobiltelefon haben. Mhm. Das ist auch eine Lebensstil und eine Lebensentscheidung. Ich persönlich für mich sage, das sind so wichtige Daten, die mein Leben bereichern, mein Leben verlängern, mich schützen vor Krankheiten. Mir ist das Risiko unter Anführungszeichen wert, dass das vielleicht irgendwer sieht. Mhm.
Dann komme ich noch einmal zu diesen Lifestyle-Analysen. Bleiben wir noch ein bisschen dabei. Was ich sehr erstaunlich fand, ist, dass Blutanalysen, zum Beispiel jetzt gerade was Nährstoffe betrifft, zu ähnlichen Ergebnissen kommen wie mein Gentest. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei mir stand, dass ich irgendwie Vitamin B12, dass ich das brauche. Oder ich weiß nicht, ob es mit einem gewissen Risiko verbunden war, so genau habe ich es jetzt nicht im Kopf. Und die Blutanalyse ergibt auch, also wenn Mangel, dann nicht Vitamin B6, sondern eindeutig Vitamin B12. Ganz stark war es auch bei Cholesterin, dass hier ein, auf das kommen wir dann eh noch zu sprechen, auf diese Risikofaktoren, dass hier sogar ein wirkliches Risiko ist, also von einer, ich weiß nicht genau den Ausdruck, kann man es dann anschauen. Und dass es tatsächlich so ist, dass ich auch im Blut erhöhte Cholesterinwerte habe. Jetzt frage ich mich, wo genau ist der Unterschied zwischen einer Blutanalyse? Erfahre ich da nicht unter Umständen sogar mehr, nämlich wie es tatsächlich um meine Nährstoffe bestellt ist, als von einem Gentest?
Absolut richtig. Blutanalyse ist mit einem Gentest nicht zu vergleichen. Ja. Ein Gentest kann niemals sagen, ob man einen Nervstoffmangel hat oder einen erhöhten Cholesterinwert hat. Das kann nur die Blutanalyse sagen. Der Gentest sagt mir, ob ich eine Wahrscheinlichkeit habe, einen Vitamin B12-Mangel zu bekommen, Eisenmangel zu bekommen, erhöhtes Cholesterin zu haben. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Wenn ich es wirklich wissen will, muss ich das im Blut messen. Warum? Vielleicht ist nächste die Anschlussfrage, dann sagst du, warum macht man nicht gleich diese Bluttests, dann erspart man sich diesen teuren genetischen Test.
Wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja.
Es ist so, dass man darauf hingewiesen wird, also bestimmte Werte werden ja durch die Krankenkasse bezahlt, andere Werte werden nicht bezahlt durch die Krankenkasse. Und wenn du sagst B6, zum Beispiel Vitamin B2, das ist ein Wert, der privat zu bezahlen würde. Wenn ich jetzt kein erhöhtes Risiko habe, für diesen einen Mangel dort zu entwickeln, würde ich es nicht spezifisch anfordern. B12 zahlt zum Beispiel die Krankenkasse, also das ist beim Routineuntersuchung dabei. Ja. Mhm. Auch, und das sehen wir immer wieder, der Eisenmangel. Ja, gibt es viele junge Damen, die immer einen Eisenmangel haben. Ja. Und die nehmen dann immer Tabletten, dann gibt es die Verstopfungen, dann gibt es die Beschwerden, kommen nie richtig raus. Das ist zu einem Großteil genetisch veranlagt. Ja. Wenn ich weiß, dass ich zu einem Eisenmangel neige, dann muss ich wirklich häufiger zur Blutbildkontrolle kommen. Es ist unglaublich, dass sich Leute durchs Leben schleppen, käseweiß im Gesicht, Ringe unter den Augen, komplett fertig. Meistens ist es dann auch Job, Kind, also so mehrfach Belastung.
Gerade Frauen nämlich, ne?
Gerade die Frauen sind davon betroffen, weil die halt auch die Periode haben, einen Aderlass einmal pro Monat. Und die lassen keine Blutabnahme machen. Ja, und dann kommen dann zur Blutabnahme, haben einen massiven Eisenmangel, bekommen dann eine entweder Eisentabletten, orale Eisentherapie oder eine Eiseninfusion, falls es nicht vertragen wird. Und die blühen innerhalb von wenigen Tagen auf.
Aber das war auch bei mir so ein Fall, wo ich erhöhtes Risiko habe für Eisenmangel. Und dann habe ich mal gleich meinen letzten Blutbefund angesehen. Und da hat die Ärztin tatsächlich gemeint, da bin ich am unteren Limit. Mhm. Also es stimmt sehr oft überein. Über was wir auch noch reden sollten, zusätzlich zu den Analysen kommt ja eine ganze Reihe an Empfehlungen. Mhm. Also man wird auch hier förmlich überschwemmt mit dem, was man alles tun soll. Mhm. Ich habe mir natürlich dann gleich einiges auch bestellt. Also mir wird geraten, Schwarzkümmel, Schwarzkümmelöl, dann Kiefernrindenextrakt für die Gefäße etc. Aber es kommen auch sehr allgemeine Empfehlungen, wie zum Beispiel eben die Mittelmeerdiät, die für mich die optimale Ernährung ist, oder Krafttraining 2 bis 3 Mal die Woche, dazu Ausdauer, aerobes Training, Yoga, Meditation. Jetzt sind ja das doch relativ, sage ich jetzt mal, allgemeingültige Empfehlungen, die irgendwo auf jeden Menschen zutreffen.
Ja.
Wo ist dann hier das Personalisierte? Wo ist dann hier das, wo ich sage, okay, das ist wirklich meine individuelle Empfehlung?
Also grundsätzlich ist es so, ich habe mir deine Befunde angeschaut und du bist genetisch sehr glücklich. Ja, also
ich hatte gar nicht den Eindruck, ich war eigentlich entsetzt, wie viel da rot war.
Du kennst die anderen Befunde nicht. Okay. Ja. Du hast eine sehr gute genetische Ausstattung, was sowohl die Ernährung betrifft, als auch was dein Ausdauerpotenzial, Kraftpotenzial, Schnelligkeitpotenzial betrifft, die Erholung durch körperliches Training. Das heißt, du bist ein schön genetischer Durchschnitt. Also das ist gut. Mhm. Ja, das geht nicht jedem so. Das heißt, nicht bei allen ist es die gleichen Bewegungsempfehlungen oder Ernährungsempfehlungen. Vielleicht so viel vorweggeschickt. Was man aber auch sagen muss, die generellen Empfehlungen sind nach wie vor richtig und gut. Also es kommt bei jedem und es ist ein Top 10, ist immer Ausdauertraining dabei. Es ist immer Krafttraining dabei. Also es ist nicht so, dass wir das Rad jetzt komplett neu erfinden und das jetzt rauskommt, ja, bleiben Sie bitte auf Ihrer Couch sitzen und schauen eine Netflix-Serie nach der anderen an. Das ist in Ordnung für Sie. Das gibt es einfach nicht. Also es gibt gewisse Grundregeln im Leben, die man befolgen muss, sonst ist kein gesundes Leben möglich. Mhm. Und egal, welche Gene man hat. Ja, also auch wenn man die besten Gene hat, auch wenn du Sprinter-Gene oder Ausdauer-Gene hast, wenn es nur herumsitzt und dich nicht bewegst, kommt das nicht zur Geltung. Also das darf nicht vergessen werden.
Aber was bei mir auch so ein Aha-Erlebnis war, ich hatte ja wirklich zeitlebens noch nie Figurprobleme, bin aber eigentlich jemand, der einen eher langsamen Stoffwechsel hat und gar nicht so viele Kalorien braucht. Und das hat mich fast ein bisschen erleichtert, weil ich mir immer dachte, ich muss essen, eigentlich vielleicht brauche ich gar nicht so viel. Also es war auch so ein Aha-Erlebnis. Ja. Oder was ich mir auch schon immer gedacht habe, dass ich Milch und Milchprodukte eigentlich gut vertrage und siehe da, da ist auch kein Risiko da. Also nur jetzt, um auch den Hörerinnen und Hörern zu vermitteln, also es gibt so viele Parameter, die da genau angeschaut werden, also das können wir jetzt gar nicht alles im Detail besprechen, aber du hast jetzt schon etwas angesprochen, nämlich mit diesem Risiko, wenn ich jetzt glückliche Gene habe, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich brauche nichts tun, ich bin eigentlich auf der sicheren Seite, und umgekehrt vielleicht jemand, der weniger Glück in der Genlotterie hatte, der dann vielleicht auch sagt, ich brauche auch nichts tun, weil es sind ja meine Gene, ich werde mein Leben jetzt nicht verbessern können. So quasi, ich bin da meiner Verantwortung entzogen, weil ich kann eh nichts machen, ich habe halt schlechte Gene. Dass es auch in die Richtung führen kann, ist auch eine Gefahr, oder?
Vielleicht ist das eine Gefahr. Ich vergleiche das immer mit einem Kartenspiel. Ja, also du bekommst von der Natur Karten zugespielt, ausgeteilt. Ja. Die kannst du nicht beeinflussen, das sind deine Gene. Ja. Und vielleicht hast du super Karten, vielleicht hast du auch schlechte Karten. Und bei dir kommt es jetzt darauf an, ob du ein guter Kartenspieler oder ein schlechter Kartenspieler bist. Das heißt, wie gehe ich mit meinen Karten um, das mir von Natur aus zugeteilt wird? Und so kann ich auch mit schlechten Karten, wenn ich ein guter Spieler bin, gewinnen die Partie. Und umgekehrt auch, mit den besten Karten kann ich auch verlieren, wenn ich ein schlechter Spieler bin. Und so muss das gesehen werden. Ja. Das ist eine Voraussetzung. Was ich auf keinen Fall möchte, ist eine deterministische Sicht, dass ich sage, die Gene haben das eh alles bestimmt für mich. Ich entziehe mich jetzt jeglicher Verantwortung. Ich bin einfach ein unglücklicher Mensch. Ich neige zu Übergewicht. Es ist so, darum brauche ich nichts machen. Das soll es auf keinen Fall sein. Habe ich auch in Wirklichkeit nicht gesehen. Also ich habe schon Leute gesehen, die sich das dann angeschaut hat und die zum Beispiel einen sehr langsamen Stoffwechsel haben, langsamen Metabolismus und zu Übergewicht oder Adipositas neigen. Wie die das gesehen haben, die waren sehr oft erleichtert.
Ja.
Weil die einfach, jeder sagt, naja, die sind halt nicht selbstdiszipliniert, die muss sich halt ein bisschen weniger essen und mehr bewegen. So der der Standardsatz. Tatsächlich kämpfen ganz viele Menschen mit Übergewicht, ja, und kasteien sich und kommen nicht vom Fleck. Ja, und das ist sehr oft genetisch bedingt. Es hilft ihnen, auch wenn es jetzt nichts ändert, aber es hilft ihnen ein bisschen zu sagen, okay, das ist meine Veranlagung, ja, das ist nicht nur meine fehlende Selbstdisziplin, aber ich muss mich halt extra Mühe geben, um sozusagen wirklich...
Aber die bekommen dann schon auch relativ konkrete Zusatzinformationen, zum Beispiel, ob sie eben Kohlenhydrate gut verstoffwechseln können, genau, oder eben mehr Eiweiß brauchen etc. Also das fand ich schon auch sehr hilfreich, diese Detailinformationen.
Darf ich da vielleicht ganz kurz einhaken? Es war auch für mich, also diese Lifestyle-Geschichten sind auch für mich relativ neu, die machen wir seit circa einem Jahr. Und ich war auch so, dass ich habe das nie verstanden, warum es so viele unterschiedliche Diäten gibt. Ja. Und der eine hat mit der Diät Erfolg, der andere mit dieser Diät. Es gibt keine einheitliche Diät, wo sagt, das ist die perfekte Diät. Das Einzige ist die mediterrane Kost, die ist so halbwegs, wo sich alles einigen, ja, das kommt hin. Aber wenn man sagt mediterrane Diät, hat jeder auch unterschiedliche Vorstellungen, was das eigentlich ist. Also von medizinischer Seite ist die mediterrane relativ fettreiche Diät. Ja, darf man nicht vergessen.
Da bin ich jetzt froh, dass du das sagst, weil da gab es für mich so ein kurzes Erstaunen, weil mir wurde auch die Mittelmeerdiät empfohlen, wie eben fast jedem. Gleichzeitig aber auch die ketogene Diät, eben aufgrund meines hohen Cholesterins, wo man dann dachte, naja, hallo, was jetzt? Aber wenn du sagst, eigentlich ist auch die Mittelmeerdiät, also wenn ich jetzt viel Olivenöl wahrscheinlich nehme und Fisch, dann ist das ja fast ketogen.
Die ist sehr fettreich, vollkommen richtig. Ja.
Also man darf dabei eigentlich nicht an das typische italienische
Weißbrot denken. Ja.
Pasta, Pizza,
nein,
Lasagne.
Das ist nicht mediterrane Diät.
Das ist nicht die mediterrane Diät. Ja. Das verwechseln, glaube ich, auch viele. Ja.
Also man muss ja dazu sagen, dass die derzeitigen, die im mediterranen Raum leben, ja nicht die mediterrane Diät essen. Also ist ja nicht so, dass sich die von Olivenöl, Salat und Feta-Käse ernähren, sondern die essen die Pizza, die Spaghetti, Pasta und so weiter und haben auch das größte Gewichtsproblem. Mhm. Also das ist ein bisschen ein Misnomer, die mediterrane Diät. Das ist nicht das, was man im Italienurlaub isst.
Ja, was ich auch erstaunlich fand und da war auch für was so, wo man dachte, ja, da gehe ich irgendwie, das kann ich nachvollziehen. Mir wurde sehr oft empfohlen, glutenfrei auszuprobieren. Jetzt habe ich definitiv keine Zöliakie und auch in die Richtung noch nie jetzt irgendwie Probleme, aber ich merke selber, wenn ich sehr glutenlastig esse, ich liebe Brot, aber wenn es zu viel ist, tut es mir nicht gut. Wird das generell empfohlen oder
generell nicht, also da gibt es auch zwei Abstufen.
Aber da haben ja viele Menschen Probleme auch damit. Auch wenn sie jetzt nicht Zöliakie haben, dass sie meinen, Gluten wird nicht so gut vertragen.
Du sagst es richtig, meinen, dass Gluten nicht so gut vertragen wird. Also es ist halt jetzt auch ein bisschen ein Hype, sozusagen, es wird Gluten verteufelt. Was der Realität entspricht, ist, es ist immer mehr Gluten drinnen im Gebäck, im Brot, einfach weil es jeder will ein weiches Brot haben und das möglichst eine Woche lang. Also es ist auch ein bisschen der Konsumgesellschaft geschuldet, wenn man gutes Brot isst mit wenig Gluten, dann ist er das nach 4 Tagen hart. Ja. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen richtet sich an den Konsum und es ist so ein bisschen ein Hype geworden, glutenfrei zu essen, auch wenn man nicht Zöliakie hat. Also ich möchte da wirklich ganz klar sagen, es gibt Menschen mit Zöliakie, das ist eine Glutenunverträglichkeit, das ist eine Krankheit und dürfen kein Gluten essen.
Nämlich ihr Leben lang nicht.
Ihr Leben lang nicht, ja. Da fährt die Eisenbahn drüber. Und dann gibt es die Menschen, die sozusagen, und da gibt es schon eine Unterscheidung, ja, es ist die Zöliakie und die Glutenempfindlichkeit, heißt das, ja, die sehr auf das Gluten empfindlich sind und dann mit irgendwie allgemeinen Symptomen reagieren, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Trägheit. Das gibt schon etwas, wo man sagt, man sollte ein bisschen weniger Gluten essen. Generell, glaube ich, schadet das keinem, weniger Gluten zu essen, solange man keine Zöliakie hat.
Das habe ich eine Zeit lang.
Das ist sicher gut.
Und dann kann man ja wieder so sein.
Genau, aber man darf jetzt, wenn ich ab und zu eine Scheibe Brot esse oder auch zwei, ist das sicher nicht etwas, was mich jetzt sofort krank macht.
Was mich brennend interessiert, und das ist vielleicht jetzt eine dumme Laienfrage, aber kann ich meine Gene auch durch einen richtigen Lifestyle verändern?
Ja, also die Genstruktur selbst nicht, diese Basenabfolge, also das DNA-Modell, das ist unveränderlich.
Aber das ist das, was getestet wird?
Das ist das, was getestet wird, richtig.
Das heißt, das ist eigentlich, wenn ich diesen Test auch schon vor 20 Jahren gemacht hätte, würde man zum gleichen Ergebnis kommen.
Richtig. Mhm.
Würde das nicht bedeuten, dass ich so eine Genanalyse möglichst früh machen soll, um möglichst frühzeitig über meine potenziellen Risikofaktoren informiert bin.
Ja, also da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen dazu. Da muss man auch diskutieren. Ich meine, wir verkaufen diese Tests, darum ist meine Meinung wahrscheinlich einsichtig und gefärbt. Das muss man halt im Kopf behalten. Aber meines Erachtens nach mit diesem Gentest, wenn ich vorhersagen kann, ob ich zum Beispiel auf eine Narkose reagiere, oder auf ein Lokalanästhetikum beim Zahnarzt, wo ich dann
Medikamente komme ich dann eh noch zu sprechen.
Bei dir das Risiko mit dem ADHS zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es schon Dinge, wenn ich das weiß, dass ich da schon in der Kindheit ein bisschen drauf aufpasse und die schon in der Kindheit Vorteile hat.
Ja, ich bin mir da nicht sicher. Oder stell dir vor, meine Mutter hätte erfahren, ich habe ein erhöhtes Risiko für ADHS. Mhm. Stichwort Self-Fulfilling Prophecies.
Ja, ja.
Wäre es nicht auch möglich, dass sie dann aus lauter Angst so quasi das zu vermeiden, das vielleicht erst recht gefördert wird? Also ich bin mir dann nicht ganz sicher über Nutzen und Chancen. Ich glaube, das ist oft ein schmaler Grat, oder?
Ich gebe dir vollkommen recht. Also ich sehe es auch so mit diesen Self-Fulfilling Prophecies. Und gerade also bei uns wird ab 18 Jahren getestet und keine Kinder getestet, möchte ich auch dazu sagen. Mhm. Wir haben sehr oft die Anfragen, mein Kind ist nervös, könnte man bitte nicht diesen Gentest auf ADHS machen, die wir ablehnen. Ja? Also das soll nach wie vor eine klinische Diagnose sein durch Fachleute, die sich damit auskennen. Und wenn sie die nicht ganz sicher sind, dann können die einen genetischen Test anfordern und den wir dann sehr gerne machen. Aber das gehört in die Hände von Fachleuten und nicht so sehr in die Hände von Eltern. Ich bin auch ein Elternteil. Ja? Natürlich möchte man immer das Beste für sein Kind, aber gewisse Dinge lasse ich auch anderen die Entscheidungen über. Vollkommen richtig. Es gibt Leute, wenn ich weiß, ich habe diese Neigung, dass ich in diese Richtung tendiere, ja, und meinen Lebensstil so ändern, dass das genau eintritt. Ja. Das, wir nennen das in der Genetik diese Ödipus-Phänomen, ja, das sozusagen der Ödipus, wo die Eltern halt auch schon gewusst haben, was passieren wird, wenn es den Vater umbringt und irgendwie mit seiner Mutter schläft, wird verstoßen. Ja. Dadurch kommt es erst zu dieser Situation, dass er seine Eltern nie kennenlernt. Das Schicksal will es, dass sich die treffen, er bringt seinen Vater um und schläft mit seiner Mutter. Wäre ja niemals passiert, wenn die im gleichen Haushalt aufgewachsen wären. Das ist auch bei diesen genetischen Tests, da muss man vorsichtig sein. Ich gebe da vollkommen recht. Aber das möchte ich auch dazu sagen, diese Gentests sind so etwas wie viele Dinge, die haben positive Seiten und negative Seiten. Die können genutzt werden zum Wohle der Menschheit, aber auch zum Nachteil der Menschheit.
Sind die Gentests in all dem, was getestet wird, gleich aussagekräftig oder gibt es manche Parameter, die vielleicht schon besser erforscht sind, wo ich sage, okay, wenn ich da ein hohes Risiko habe, dann ist es wahrscheinlicher, dass es eintritt, während bei anderen Sachen, naja, das ist eher nur so eine Grauzone. Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel. Ich fand es ja sehr interessant, dass auch Persönlichkeitsmerkmale getestet werden. Auch da für mich ein Aha-Erlebnis, ich bin eher introvertiert. Und wenn du Freunde von mir fragen würdest, würde ich sagen, nein. Also ich kann Rampensau. Aber tatsächlich hier wieder auch so als Kind und ich merke auch, ich brauche schon auch meine Rückzugsphasen. Also ich würde mich selbst tatsächlich auch eher als introvertiert einschätzen. Nur wenn ich das jetzt vergleiche, jetzt zum Beispiel mit eben mit Herzgesundheit, sind ja ganz unterschiedliche Parameter. Sind die beide gleich gut erforscht, beide gleich aussagekräftig oder ist das eine noch mehr im Bereich der Spekulation als was anderes?
Vielen Dank für diese wirklich sehr wichtige Frage. Nein, die sind nicht alle gleichwertig. Ganz klare Antwort. Es gibt Tests mit einem medizinischen Evidenzgrad, also medizinischen Beweiskraft. Dazu zählen diese Pharmakogenetik, was die Medikamente betrifft, hohe Beweislast. Dazu zählen diese polygenetischen Risikofaktoren, vielleicht kommen wir später zum Sprechen, hohe Aussagekraft, die sind im medizinischen Bereich angesiedelt. Und dann gibt es den Bereich, du hast es vorher gesagt, die Lifestyle-Analysen. Da ist ein bisschen die Evidenz, also die Beweiskraft, die wir haben, deutlich niedriger. Da gibt es manche Dinge, die funktionieren schon ganz gut, manche Dinge, die funktionieren nicht gut. Und wenn ich sage, manche Dinge funktionieren nicht gut, meine ich damit den Algorithmus. Mhm. Also man darf auch nicht vergessen, woher kommt diese Daten, wie können wir diese Aussage treffen. Das kommt in Wirklichkeit von einer Initiative der Amerikaner. Das ist nach Barack Obama gewesen. Die Gesundheitsinitiative, der hat 1 Million Genome analysieren lassen. Diese Personen haben Fragebögen bekommen und die haben angekreuzt, ich bin glücklich, ich bin unglücklich, ich bin depressiv, ich breche mir leicht das Schlüsselbein, ich habe erhöhte Blutfette und so weiter. Und das hat man dann analysiert und hat das mit diesen Genen überlappt. Das heißt, man hat sich angeschaut, jeder, der depressiv ist, gibt es da einen gemeinsamen Nenner von den Genen und hat in eine Gruppe getan. Jeder, der vielleicht zu Bluthochdruck geneigt hat, was haben die für Gene gemeinsam und so weiter. Und so hat man das einfach assoziiert. Ja, das nennt sich auch GWAS oder GWAS wird es ausgesprochen, Genome-Wide Association Studies. Also es wird deckungsgleich gebracht. Das ist aber keine Forschungsarbeit, wo man eine Maus hernimmt, ein bestimmtes Gen ausschaltet und schaut, was mit der Maus passiert. Das heißt, keine Doppelblindstudie, wie es zum Beispiel mit Medikamenten immer wieder gefordert wird. Also das ist ganz was anderes. Mhm. Und da gibt es eine Graduierung, ja, von Tests, wo ich sage, da lege ich meine Hand ins Feuer. Also das mit diesen Medikamenten zum Beispiel, das ist nicht etwas, wo ich sage, kann sein, kann aber auch nicht sein. Also das ist schon relativ solide. Mhm. Ja. Was Persönlichkeit betrifft und so weiter, wo man sagt, das ist jetzt Lifestyle angesiedelt. Ich sage ein bisschen als Mediziner dazu, das ist so ein bisschen auch Spielerei. Ja. Ja. Es gibt Leute, denen taugt das voll. Ja. Es gibt Leute, die können sehr viel Positives mitnehmen. Mhm. Aber wenn ich sage, ich will eigentlich nur die medizinischen Fakten haben, ich bin eher Hypochonder, ich möchte mich dann jetzt nicht verunsichern lassen, dann sollte man das weglassen.
Ich muss sagen, mich hat es nicht verunsichert. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mich gefreut, weil ich eine Persönlichkeit bin, die offensichtlich auch gut führen kann, gut andere. Ja. Das war gut ausgeprägt. Im kreativen Bereich hätte ich mich höher geschätzt, als rausgekommen ist. Aber das sind wahrscheinlich auch Tendenzen.
Ja. Genau. Richtig.
Aber du hast es selbst angesprochen. Schauen wir uns jetzt diesen polygenetischen Risikobericht an, der, wie du sagst, eben schon sehr aussagekräftig ist. Moment. Ich muss da jetzt kurz mich einloggen in meinen Laptop, weil ich habe mir den runtergespeichert. So. Genau. So. Da ist Persönlichkeit, dann die welcher ist da, weißt du da auswendig, welcher da richtige ist? Ich habe da ein paar runtergeladen. Ernährung, Gesundheit, Schmerz, Schlaf, Persönlichkeit, ich glaube, der da könnte sein, oder? Na, das ist die kardiovaskuläre Gesundheit, können wir uns aber auch gerne mal anschauen. Nur, dass man mal sieht, wie so ein Test überhaupt aufgebaut ist. Ja? Also, ja, das tut mir jetzt ein bisschen schwer mit dem Mikro. Okay. Wieso? Ja, aber an sich müsste es funktionieren, wenn ich reinklicke. Ja, jetzt geht's. Es wird zunächst einmal immer jeder Test erklärt, wie das funktioniert. Mhm. Man bekommt da eine genaue Analyse eben, also wie es genau funktioniert, wie es gemacht wird. Dann das sind so generell die Parameter der Risikofaktoren etc. Und dann die Empfehlungen. Und dann kommt's nach vielen, vielen Seiten einmal den Überblick über die Ergebnisse. Ja. Genau. Mhm. Also ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit für Krampfadern. Alles andere ist eigentlich im guten Bereich. Das stimmt auch. Niedriger Blutdruck, erhöhtes Risiko. Also meine Blutdruckwerte sind tatsächlich im Keller. Das alles verstehe ich auch nicht. Also TMAO, weiß ich nicht, was das ist.
Das ist ein besonderer, das ist Leute, die da eine Veränderung haben, neigen zu erhöhten Cholesterinwerten.
Ja, das stimmt bei mir. Alles andere dürfte im normalen Bereich sein. Und dann nur, dass wir es einmal sehen. Also da kommen dann eben die ganzen Empfehlungen. Ja, und das sind ganz viele. Also mir wird empfohlen, aerobes Training, Gehen, Yoga, Kompressionsstrümpfe. Finde ich ein bisschen heftig.
Stützstrümpfe.
Stützstrümpfe, ja genau. Ja, aber im Alltag, ganz ehrlich, das, oder beim Fliegen halt, ich weiß nicht.
Ich habe es die ganze Zeit an.
Wirklich? Okay, ja. Ja, das ist für mich, verbinde ich so mit.
Also es ist jetzt nicht die hohen Kompressionsstrümpfe vom Spital, aber es sind...
Wo ich sehr lachen musste, auch Fußball, 30 Minuten, habe ich noch nie gemacht. Ja. Höhentraining dann, und dann eben bis zu also Aromatherapie. Es sind dann, ich glaube, an die 50 Empfehlungen, Kiwi, dann eben hier die Keto-Diät, rote Betesaft, das ist lustig, das haben auch viele Mediziner schon empfohlen, aufgrund auch des Eisenmangels. Also es kommen dann Omega-3-Fettsäuren, wird halt auch fast jedem empfohlen, aber hier eben auch, wie viel Milligramm pro Tag, in meinem Fall 500. Und das muss man schon sagen, also diese Ergebnisse, die decken sich dann auch immer mit den anderen Befunden. Okay, da haben wir jetzt den polygenetischen Risikobericht.
Genau, das ist der richtige Bericht.
Genau. Und da war ich wirklich hochgradig nervös, weil er eben sehr aussagekräftig ist und da wird das Brustkrebsrisiko, das Darmkrebsrisiko, koronare Herzkrankheit, Vorhofflimmern, Diabetes, Bluthochdruck, Triglyceride, bis hin zu Alzheimer getestet. Ja. Um es kurz zu machen, ich habe meine Risiken sind hier nirgends erhöht, außer bei polygener Hypocholesterolemie.
Also erhöhtes LDL-Cholesterin. Mhm.
Genau. Was bedeutet hier, habe ich ein hohes Risiko? Was bedeutet das? Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, das ist bei mir tatsächlich familiär bedingt. Ja. Also meine Großmutter hatte, man glaubt es nicht, Cholesterinwerte über 700. Aber was heißt das jetzt für mich? Muss ich da Medikamente nehmen? Sollte ich das checken? Was würdest du da jetzt empfehlen, wenn sowas rauskommt?
Es steht dann bei diesen Empfehlungen auch konkret drinnen, wie man vorgehen soll. Ich kann es dir auch sagen, ich kenne die Empfehlungen. Ja. Da würde man in erster Linie schauen, wie hoch der Cholesterinwert tatsächlich ist. Das heißt, eine Blutanalyse machen.
Ja, das ist über 200, das ist jetzt nicht schlimm, aber...
Wenn das LDL-Cholesterin über 200 ist, dann wäre es schon schlimm eigentlich. Ja.
Nein, ich glaube, es ist das Gesamtcholesterin und der Quotient passt wieder. Also das war jetzt nie so ein...
Also genau, da muss man schauen, wie hoch dieser Wert ist.
Ja.
Es gibt ab einem bestimmten Wert, wo man sagt, auch wenn du vollkommen gesund bist, brauchst du blutfettsenkende Medikamente. Mhm. Würden auch schon Kinder brauchen, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber das hätte man mittels Blutbefund schon herausfinden
das
können.
Das würde man mit dem Blutbefund herausfinden. Und je nachdem, wie hoch dieser Wert ist, plus deinen Risikofaktoren, das heißt, bist du eine Raucherin, hast du Diabetes, hast du einen Bluthochdruck, gibt es Herzinfarkt, Schlaganfall in deiner Familie. Ich persönlich schaue mir immer gerne die Halsarterien an, die Carotis-Ultraschall.
Ja, aufgrund eben dieses Cholesterins auch habe ich diesen Aorta-Test schon gemacht, also das ist frei von Ablagerungen. Perfekt. Und dann brauche ich wahrscheinlich keine Medikamente.
Richtig, so ist es. Mhm. Man muss auch dazu sagen, das Risiko verändert sich im Laufe der Zeit, man sieht es da auch immer, das Leben. Lebenszeitrisiko,
genau,
sagen
da
wir
wollte
dazu.
Ich vielleicht eh auch noch ganz kurz nachfragen. Man bekommt da immer so quasi das, glaube ich, eine Kurve, wie die Verlauf der Bevölkerung ist, das Risiko der Bevölkerung und das eigene Risiko. Das wäre jetzt im Fall von Brustkrebs doch etwas erhöht bei mir, aber noch nicht alarmierend.
Ganz genau. Also es hat diese sogenannte Signifikanzschwelle nicht überschritten.
Ja.
Und das heißt, das sagen wir, das ist noch im Normalbereich, in der normalen Streuung dabei.
So, dass man insgesamt sagen kann, nicht erhöht.
Genau, richtig. Aber du hast immer die blaue Kurve, das sind immer einerseits deine Lebenszeit, also dein Alter.
Genau,
hast
das ist dann auch diese Kurve, oder?
Nein, das sind schon die Perzentilen. Ja.
Da wollte ich ihn auch nachfragen, weil das habe ich überhaupt nicht verstanden mit den Perzentilen, was das bedeutet.
Perzentile heißt einfach, stell dir 100 Frauen vor. Die erste Frau hat das niedrigste Risiko für Brustkrebs, die 100. Frau hat das absolut höchste Risiko für Brustkrebs.
Ja.
Und die stellst du dir in einer Reihe vor. Das Durchschnittsrisiko ist genau die 50. Frau. Ja, wäre in der 50. Perzentile. Ja.
Okay.
Je höher deine Perzentile ist, umso höher ist dein Risiko. Mhm. Wir haben es gesehen, bei dir ist es ein bisschen über den Durchschnitt.
Mhm.
Man sieht es da irgendwie bei Perzentile, wo dürfte das sein? Bei 80, glaube ich, ist es
genau,
da.
Genau, kurz vor 80.
Kurz vor 80. Mhm. Und man sieht auch diesen gelb schraffierten Bereich. Dort wäre die Signifikanzschwelle, also da geht es dann wirklich steil nach oben mit dem Risiko. Also wenn du dort in dem Bereich bist, dann sagen wir, du hast ein erhöhtes Risiko. Okay. Da muss man schon ein bisschen in den Vorsorgeuntersuchungen mit den Screening-Maßnahmen anders umgehen.
Also vielleicht öfter zur Mammographie.
Einerseits öfters zur Mammographie, aber auch, das sehen wir sehr oft, dass man früher zur Mammographie, beziehungsweise MR-Mammographie bei jungen Damen gehen sollte.
Genau. Ich muss ehrlich sagen, am meisten Angst fast hatte ich wegen koronarer Herzkrankheit. Ja. Mein Großvater ist relativ früh an Herzinfarkt verstorben. Ja. Und da habe mich dieser Test beruhigt, weil ich da deutlich unter der Kurve bin.
Genau.
Also das ist fein.
Darf ich schauen, welche Perzentile du bist?
Die Perzentile 8.
Ach super. Also das ist ein wunderschönes Beispiel in Wirklichkeit. Also da gibt es Studien dafür, dass Leute, die unter der 15. Perzentile sind mit diesem koronaren Herzinfarktrisiko, dass das die Höhe des Cholesterins keine Rolle spielt.
Ah,
man mag es nicht glauben, das ist tatsächlich so.
Das beruhigt mich jetzt wirklich.
In deinem Sinne hast du zwar ein erhöhtes Cholesterin, aber du brauchst es nicht behandeln, vorausgesetzt deine anderen Risikofaktoren sind in Ordnung.
Genau.
Und da ist etwas, wo ich mir halt ein bisschen mache, streite. Sehr oft sagt man, das Cholesterin ist über einen bestimmten Wert. Ab jetzt müssen Sie bitte ein Statin nehmen, um das in irgendwelchen Bereichen zu bringen, die man mit Ernährung allein nicht schafft. Und du nimmst ein Leben lang ein Medikament, wo du dann vielleicht denkst, macht das Muskelschmerzen, macht das Gelenkschmerzen, dann tust du ein bisschen googeln, dann steht irgendwas drinnen über Demenz oder sowas, was jetzt, den Demenz stimmt nicht, aber es ist nicht notwendig in sehr vielen Fällen. Und bei dir ist es von Haus aus nicht notwendig. Ein schönes Beispiel.
Dann eben auch eine Großmutter war schwer, die mit dem hohen Cholesterin war auch Diabetikerin, aber auch da ist das Risiko im Normalbereich. Ganz kurz auch noch, das hat mich auch beruhigt, da ist irgendwo auch noch das Darmkrebsrisiko.
Da ist es.
Da ist es schon. Da bin ich auch eigentlich, da bin ich leicht drüber, oder?
Da bist du im Durchschnitt, glaube ich, Durchschnitt. Wenn ich das richtig sehe. Also du bist ganz knapp. Bist ganz knapp in der Mitte. Ja,
genau.
Nicht erhöht. Und das sind diese Tests, die schon medizinische Relevanz haben. Mhm. Und da richte ich mich schon persönlich danach. Also in deinem Beispiel, wenn du zu mir kommst und sagst, du möchtest da Zweitmeinung haben, musst du wirklich einen Cholesterinsenker nehmen, schaue ich mir das an, schaue mir deine Halsschlagader an und werde wahrscheinlich zu dem Entschluss gekommen, du brauchst keine Cholesterinsenker.
Wie hoch ist die Fehlerquote generell bei so Tests? Es kann ja auch passieren, dass da mal, du hast selber gesagt, bei den Speichelproben manchmal passiert was.
Also bei den Speichelproben ist es so, da sehen wir ganz am Anfang, kann der Test ausgewertet werden oder nicht. Also das ist relativ schwarz und weiß. Mhm. Wenn er nicht ausgewertet werden kann, wird der Kunde, Patient informiert und sagt, wir brauchen bitte ein nochmaliges Material.
Das heißt, das seht ihr schon.
Das sehen wir ganz am Anfang. Wir nehmen jetzt nicht irgendwelche und sagen, das ist so 50% und da gibt es Qualitätsrichtlinien. Mhm. Und wenn man die nicht schafft am Anfang, dann wird ein neuer Test angefordert. Das heißt, die Fehlerquote bei der genetischen Analyse ist praktisch null. Also halt 0,00001 oder sowas. Mhm. Ja. Und da ist es so, dass da jetzt nicht irgendwie was Falsches rauskommt, sondern dass gewisse Teile des Genoms nicht analysiert werden können, weil es nicht ganz klar ist. Das heißt, diese Information fehlt. In sehr vielen Fällen ist diese gleiche Information 100-mal abgedeckt. Das heißt, wenn es 99-mal passt und einmal können wir es nicht auswerten, dann haben wir genug Daten dazu. Mhm. Ja. Das heißt, genetische Analyse ist relativ sicher. Die Algorithmen, die das jetzt auswerten, die sind unterschiedlich, unterschiedlicher Natur. Ja, das heißt, bei Medikamentengeschichten ist das eigentlich, stimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Bei den polygenetischen Risikofaktoren stimmt sehr gut. Bei den Lifestyle-Analysen, da wird es schon ein bisschen schwammig. Vielleicht hast du es auch gesehen bei den Risikofaktoren. Das Erste, was wir eigentlich machen, ist, wir schauen, was du für einen ethnischen Hintergrund hast.
Ja. Habe ich geschaut, ja. Da habe ich leider schon zugeklappt, genau. Da war irgendwas mit Indien dabei bei mir.
Tatsächlich?
Ja. Okay. Also ich glaube 3% oder so.
Okay.
Ja.
Interessant.
Ja.
Also das ist das, was
oder asiatisch, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ja.
Interessant.
Ja. Ja.
Also das ist das Erste, was wir machen, schauen, ist das ein Schwarzafrikaner, ist das ein Kaukasier, ist das eine jüdische Abstammung, asiatische Abstammung, weil einfach das Risiko in diesen Populationen unterschiedlich groß ist, das Durchschnittsrisiko. Mhm. Da beginnt es immer. Und je nachdem, wo sozusagen von welcher Population man abstammt und wie viel Daten wir da zur Verfügung haben, umso besser stimmt's. Okay. Extrem Beispiel jetzt wäre eine Mischform, sozusagen ich bin vielleicht 50% afrikanisch und 50% asiatisch. Ja, das heißt, da wären die Gene schon durchgemischt, ja, was ja grundsätzlich was Gutes ist, ja, aber für die Aussagekraft der Gentests
ist klar.
Wird schwierig.
Ist klar. Generell glaube ich, hätte ich nur die Auswertung bekommen, ohne die jetzt von dir interpretiert zu bekommen, hätte ich mir auch schwer getan. Also ich glaube, man kann selber, man braucht einen Arzt oder jemanden, der einem dann die Ergebnisse erklärt. Jetzt, wenn ich zu meiner Hausärztin gehen würde mit den Auswertungen, wäre die in der Lage, mir hier zu helfen? Oder brauchst du da spezielle, muss ich mich da, also natürlich kann ich zu euch gehen, das ist klar. Ja. Wird in der Regel wahrscheinlich auch so sein, dass ihr das dann auch auswertet oder in einem Einzelgespräch.
Machen wir teilweise nur, wenn die Stricke reißen. Ja, also was wir schon machen wollen, ist, dass das ist, es sind Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen, wie ein Laborbefund. Also wenn man einen Laborbefund macht, dann geht man ja auch nicht dort ins Labor hin und sagt zum Labor.
Gehst auch zum Hausarzt.
Man geht zum Hausarzt.
Genau.
Und der interpretiert das.
Ja.
Das heißt, so ist es auch mit unserem Befund. Das heißt, wenn ich einen Ernährungs- und Diätbefund habe und ich Probleme mit dem Gewicht habe, gehe ich auch zum Ernährungsberater, Diätologen.
Kann ich wirklich davon ausgehen, weil ich meine, das sind so detaillierte Informationen und alles aufgeschlüsselt, dass die Ärzte oder die Diätologen schon so weit sind, dass sie das lesen und interpretieren können?
Also interpretieren können sie das, wenn sie sich das anschauen, die Befunde. Wie sie damit umgehen, das ist eine andere Sache. Es gibt Leute, gerade auch in der Ärzteschaft, die sagen, das ist alles ein Nonsens, das ist Bullshit. Der Wörer mit seinem Permedio, die wollen einfach nur Geld verdienen. Ja. Macht es das nicht, die schauen wir das gar nicht an. Die gibt es. Ja. Und darum gibt's auch, haben wir so ein bisschen ein System entwickelt, wo wir dann Patienten abfangen, die dann den Test gekauft haben. Es ist vielleicht ein rotes Licht, sie haben Angst, der Hausarzt hat gesagt, das ist ein Blödsinn, das schaut sich gar nicht an, dass die dann schon zu uns kommen und wir ihnen damit weiterhelfen. Also das ist ja uns ein Anliegen. Aber das soll im Moment nur eine Stütze sein. Also wir wollen ein Werkzeug liefern, mit dem dann die Fachleute arbeiten können, sei das jetzt ein Fitnesstrainer oder Sportwissenschaftler, sei es ein Diätologe, Ernährungsberater, sei es jetzt ein Kardiologe und unterschiedlich. Man muss fairerweise dazu sagen, diese Berufsgruppe, die diese Triage macht, wohin man eigentlich gehen sollte, gibt es noch nicht in Österreich. Und ist auch noch nicht geplant. Also für das ist einfach unser, das ist noch gar nicht am Radar. Wir bauen zwar personalisierte Zentren um zig Millionen, aber wir haben noch nicht die Ausbildung geschaffen. Mhm. In Amerika gibt es die Genetic Counselors, also die genetischen Berater. Das ist ein eigenes Studium. Das sind jetzt keine Mediziner, sind jetzt auch keine Ernährungsberater. Das sind Leute, die genau diese Befunde lesen können, richtig interpretieren können und dann die Leute zuweisen zur richtigen Stelle und sagt, okay, bitte gehen Sie zum Kardiologen.
Klingt, als sei das ein Job der Zukunft, oder?
Das ist ein Job der Zukunft. Das ist einfach, also das geht nicht mehr weg. Also Genanalysen, personalisierte Lebensstil, personalisierte Medizin, das ist nicht ein Hype, der irgendwann in ein paar Jahren abklingt. Also einfach, der wird immer mehr werden. Wir müssen auch damit lernen, das zu integrieren ins derzeitige Gesundheitssystem. Schaut auch noch schlecht aus, muss man sagen. Also man kann viel, viel mehr rausholen. Aber es ist schwierig. Ich möchte auch keinen verurteilen. Ja, es ist genug zu tun in einer Ordination. Ich weiß bei mir selbst, man hat so viele Dinge zu dokumentieren, Untersuchungen durchzuführen, die Zeit ist eng, man möchte die Patienten nicht warten lassen. Also da jetzt mit einem genetischen Test noch dazwischen reinschieben, ist auch für mich praktisch nicht möglich. Also ich sage dann auch, wenn dann die Leute zu mir kommen und sagen, ja bitte das Herz und die Halsschlagader und den Blutdruck und jetzt auch noch den genetischen Test, sage ich bitte, dann müssen wir uns einen eigenen Termin ausmachen, dass wir uns nur auf das konzentrieren können. das geht nicht alles in einem.
Apropos rausholen. Ein letztes Thema möchte ich jetzt noch aufmachen, weil die Zeit schon mehr als fortgeschritten ist, aber das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Medikamentencheck. Bei welchen Medikamenten oder bei welchen Erkrankungen würdest du sagen, macht das Sinn oder ist das empfehlenswert? Was kann der Medikamentencheck? Erklären Sie das auch noch kurz, bitte.
Okay, Medikamentencheck ist basierend auf sogenannten pharmakogenetischen Tests. Das heißt, wie ein bestimmtes Medikament auf unserem Körper wirkt, nämlich sind Nebenwirkungen zu erwarten und wirkt das überhaupt? Das ist die Pharmakogenetik. Ein altes Thema, Begriff wurde von Dr. Karow 1962 geprägt, damals noch, hält jetzt immer mehr Einzug in die Medizin. Was ganz wichtig ist zu sagen, nicht alle Medikamente sind davon betroffen. Ein Mexalen zum Beispiel ist unabhängig, wird von den Genen im Moment verarbeitet.
Klassisches Schmerzmittel, nur
klassische zur Erklärung. Schmerzmittel. Mhm. Während andere häufig angewandte Medikamente, zum Beispiel ein Clopidogrel, das ist ein Blättchenhemmer für die Blutverdünnung, wird da eingesetzt. Sei das die Statine, die wir vorhin schon gehört haben.
Also Cholesterinsenkung.
Cholesterinsenkung. Mhm. Sind das Medikamente wie zum Beispiel Narkose-Nebenwirkung, die maligne Hypothermie bei einer Narkose, eine ganz gefürchtete Komplikation, bis zu bestimmten Lokalanästhetikern, die zum Beispiel beim Zahnarzt eingesetzt werden, wenn man sagt, ich möchte bitte Spritze, dass ich keine Schmerzen habe, gibt es selten, Gott sei Dank, aber immer wieder schwere Komplikationen, was auf einmal zum Atemstillstand in der Zahnarztpraxis kommt, keiner weiß, was ist da jetzt eigentlich passiert und so weiter. Das kann schon von den Genen herstammen. Ich erinnere mich dann auch an die Geschichte 2010 mit dem Codein in Amerika, wo dann immer mehr Berichte reingekommen sind, dass Kinder nach einer Mandeloperation verstorben sind, die eine Codein-Schmerztablette bekommen haben. Man hat dann gesehen, dass das sehr schnelle Verstoffwechsler sind. Das heißt, Codein ist ein Protrakt, es muss jetzt in ein aktives Medikament umgewandelt werden. Das ist so schnell gegangen, dass sie extrem hohe Spiegel gehabt haben, dass sie wirklich einen Atemstillstand hatten. Und da sind Kinder verstorben, darum ist es dort verboten worden, generell verboten worden, obwohl es in erster Linie genetische Geschichte war. Das heißt, es gibt da schon sehr viele Dinge, wo das eine Rolle spielt. Wir haben auch auf unserer Homepage ein kostenloses Tool eingerichtet, wo man sagt, geben Sie da die Medikamente ein, die Sie nehmen. Und da steht drinnen, okay, da macht ein genetischer Test einen Sinn oder da macht es keinen Sinn. Mhm. Also wir wollen nicht, wenn einer nur ein Mexalen einnimmt und dann macht er den Test und dann kommt er drauf, na, den hätte man da sparen können wegen Mexalen und dann unglücklich ist. Ja.
Also ich nehme zum Glück eigentlich gar keine Medikamente und auch so gut wie nie, hatte aber Erfahrungen mit Magenschutz, diese Protonenpumpenhemmer und habe die überhaupt nicht vertragen. Dann habe ich mir den Medikamentencheck angeschaut und siehe da, tatsächlich steht dort maximal die Hälfte der Dosierung. Ah, okay. Fand ich extrem spannend, weil das wirklich etwas war. Also und wie gesagt, ich nehme Gott sei Dank eben kaum Medikamente, aber sehr, sehr hilfreich. Also das ist schon, und das nehmen ja viele Menschen eigentlich ständig.
Absolut.
Also auch das kann sehr viel helfen.
Ja, auch jetzt diese Statine, die man vorhin schon angesprochen hat, also Blutfettsenker, sehr viele bekommen dann Muskelschmerzen oder glauben, Muskelschmerzen zu haben, muss man auch dazu sagen. Wir Mediziner kämpfen, dass die Statine sehr oft abgesetzt werden, dass nicht jeder das will oder verträgt. Die tatsächlichen Nebenwirkungen sind Gott sei Dank eher selten im 5%-Bereich. In Wirklichkeit wissen wir, 30% der Bevölkerung setzt ab.
Wie viele Medikamente oder wie viele Wirkstoffe, muss man ja genauer sagen, habt ihr da in etwa, die getestet werden?
Also alle Medikamente in dieser Datenbank drinnen.
Ja.
Konkret gibt es derzeit an die ich glaube, wir haben es circa 300 Wirkstoffe.
Es ist extrem umfangreich, die Auswertung,
die da davon betroffen sind. Mhm. Die Liste wächst auch immer wieder. Mhm. Das heißt, immer wenn neue Information kommt durch internationale Studien, dann wird das eingespeist in die Datenbank und wir haben eine neuere Empfehlung dazu.
Und da sind wir auch sehr im sicheren Bereich, wie du gesagt hast, oder?
Also das geht auch durch ein Konsortium, durch ein genetisches, internationales Konsortium, die sagt, okay, wir haben eine kontrollierte, randomisierte Studie, die Evidenz ist gut, wir lassen das einfließen. Das ist eine Klasse 1 Empfehlung. Es gibt dann kleinere Studien oder Fallberichte, die kommen da gar nicht rein. Also wir wollen auch jetzt nicht irgendwie, dass die Medizin schwerer gemacht wird, als es eh schon ist. Ja. Aber die Dinge, die hier aufpoppen und mit einem roten Licht versehen sind, da sollte man schon drauf reagieren.
Vielen, vielen Dank. Also ich kann nur sagen, ich habe extrem profitiert von dem Gentest. Und weil ich es eingangs erwähnt habe, man hätte jetzt noch stundenlang weiterreden können, weil es so viele Parameter gibt, die wir noch gar nicht ansatzweise besprochen haben. Aber Ausschlag, also für mich auch noch interessant war extrem, ich habe tatsächlich ein relativ hohes Infektionsrisiko. Kann ich bestätigen, auch als Kind, wenn wer einen Schnupfen gehabt hat, dann war, also quasi im Raum genießt hat, dann habe ich schon einen Schnupfen gehabt. Ja. Und spannend fand ich auch, es werden auch die Neigung zur Suchterkrankung wird auch getestet. Mhm. Also würde ich Cannabis rauchen, wäre ich sehr schnell abhängig. Also auch das erfahrt man. Also alles in allem, es gibt noch unzählige Parameter, die da genau angesehen werden. Und ich glaube, der Blick drauf lohnt sich zur Vorsorge auf jeden Fall. Über die Risiken haben wir auch gesprochen. Was mir auch noch wichtig ist, ich möchte darauf hinweisen, liebe Women Balance Hörerinnen, Dozent Dr. Stefan Wörer wird bei Kunst der Balance auch zu Gast sein als Speaker auf der Bühne am 26. April im Hotel Anders am Belvedere. Das Line-up ist sensationell. Es kommen viele tolle Speaker, auch internationale Stargäste, wie zum Beispiel Barbara Becker etc. Bitte gerne, auch das verlinke ich in den Shownotes, dorthin schauen. Herr Dr. Wörer, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und für die extrem interessanten Einblicke in ein noch so junges Gebiet der Medizin, in ein sehr hoffnungsvolles. Vielen Dank auch Ihnen fürs Dranbleiben. Bis bald, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören. Ein wichtiger Hinweis noch in eigener Sache. Ab jetzt können Sie alle Podcast-Folgen auch auf dem Woman-YouTube-Kanal ansehen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.